Wir sind in Apostelgeschichte und Kapitel 23. Ein etwas längeres Kapitel, aber ich hoffe, dass wir das heute noch bis zu Ende zumindest lesen können. Paulus kommt von den Heiden zurück nach Jerusalem. Sein Wunsch, wie oft schon gesagt, ist, sein Volk das Evangelium bringen. Es gelingt ihm nicht so sehr. Und im Kapitel, das wir heute lesen, werden wir sehen, dass es auch nicht vor seine Brüdern in Sanhedrin, sagt man auch auf Deutsch hoffentlich, Sanhedrin gelingt. Hoher Rat oder Sanhedrin. Er hat bereits schon mit dem Juden und dem ganzen Volk eine Auseinandersetzung gehabt. Sie haben getobt nach seiner Ansprache, auch in deren eigenen Sprache, nämlich in Hebräisch, Sprache mit dem Volk. Und der oberste Abteilung muss eingreifen und ihm mehr oder weniger gefangen nehmen, um ihn zu schützen. Er will Informationen von Paulus haben und bedroht ihm mit der Peitsche. Paulus in seine Not sagte ihm, dass er ein Römer ist und dass er ja nicht darf, ihm einfach schlagen ohne jegliche Verhandlung. Und der Oberst Claudius Lysias geht auf Paulus Wunsch ein, tut es nicht, bringt ihn aber zu seinen Brüdern. Als Paulus mit dem Volk spricht, mit dem ganzen Volk, sagt er, liebe Brüder und Väter, das lesen wir in Vers 1 von Kapitel 22. Als er zum ganzen Volk spricht, sagt er, ihr Männer, liebe Brüder und Väter, hört mir zu. Wir sehen immer wieder, wie Paulus seine Fassung nicht verliert, zumindest bis hierhin, soweit wie wir gelesen haben, und dass er das Volk anspricht als Brüder und Väter. Hier aber in Kapitel 23 benutzt er das Wort Väter nicht. Er sagt lediglich, Vers 1 von Kapitel 23, Paulus aber sah den Hohen Rat und sprach, ihr Männer, liebe Brüder. Ich denke, er hat einen Grund. Er ist ja, soweit wir es wissen, Glied des Sanhedrins gewesen. Er gehörte in diesen Kreis hinein. Und normalerweise sprach man alle, die in Sanhedrin waren, mit Vater an, wie es so üblich ist in der katholischen Kirche mit dem Papst. Das waren die Väter Israels. Für Paulus aber, da er aus deren Mitte kam, waren es seine Brüder. Und das würde eigentlich dieses Denken unterstützen, dass Paulus aus diesen Kreisen kam. Er war ein Mann der Bedeutung, hatte ein Mann von Bedeutung und ein Mann mit Autorität. Er kehrt zurück hier zu seinen Brüdern, die Väter Israels, und sagt zu denen, ich habe mein Leben mit gutem Gewissen vor Gott geführt bis auf diesen Tag. Ich habe nichts Böses getan. Er spricht auch darüber, ich glaube, wir lesen das vielleicht später, in Römer, dass er eigentlich nur an eine Stelle gefehlt hat. Und das wäre, dass er sich sehr stark ausgestreckt hat nach Position und Autorität. Paulus war ein Streber. Das sagt er in Römer Kapitel 7. Und wenn wir uns mit Paulus beschäftigen, denke ich, dass als er damals im Fleisch war, bevor er die Begegnung hatte mit dem auferstandenen Christus, dass er durchaus aus dem natürlichen Trieb her ein Streber war, ein Mann, der sich ausgestreckt hat nach Autorität. Das sieht man in seinem Zeugnis, das er ja auch gerade gegeben hat. Das alles aber mit gutem Gewissen. Und die ganze Sache mit dem Gewissen ist eine wichtige Sache für uns, dass wir immer im Dienst, in der Nachfolge, in unsere persönliche Beziehung zu Gott einen guten, einen reinen Gewissen haben. Der hohe Priester Hananias aber befahl denen, die um ihn standen, ihn auf den Mund zu schlagen. Es wollte ihm ja schon jemand schlagen, der Claudius nämlich, der Oberste des Abteiles, das ihn gefangen genommen hat. Zuvor wollte das Volk ihm schlagen, steinigen. In diesem Kapitel werden wir lesen, wie seine eigenen Brüder hier schwören, ihn zu töten und nicht zu essen, bis sie ihn getötet haben. Es ist eine Menge Dynamik hier in dieser Situation. In der Lage, in dem jetzt Paulus steht, Ende seines Dienstes. Normalerweise würde man denken, nach seinem Erfolg, er hat ja, von Libanon bis in die Türkei hinein, Griechenland und wird auch noch Italien evangelisieren. Er ist der Missionar, der Evangelist unter den Heiden. Ein Mann, der unheimlich viel Erfolg gehabt hat, ein Mann, der sehr gesegnet von Gott ist und ein Mann, der zum Segen geworden ist für unheimlich viele Menschen. Der ist durch Trübsal und Not gegangen, durch Gefahren, darüber spricht er ganz klar, aber in seinem Dienst hat er viel Erfolg erlebt, wie kein anderer unter den Jüngern damals. Es sprachen alle über Paulus. Paulus war in ganz Asien bekannt. Dennoch ist das Ende, und das ist jetzt das Ende seines Lebens, es sind die letzten Monate seines Lebens, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, erlebt er es unheimlich schwer. Normalerweise würde man denken, so einen alten Mann, ne, Gott ist ein Gott der Liebe, ein lieber Vater, der lässt ihn jetzt nun ausruhen. Ne. Oder er wird noch einen mächtigen Segen erleben von Gott und wird auch viele zum Segen werden. Was ja auch bezogen auf uns stimmt, auch wo er im Rom ist, im Gefängnis, wird er für uns als Heiden ja später zum Segen, grundsätzlich auch in den letzten Wochen und Monaten seines Lebens. Aber hier in Jerusalem erlebt er das nicht unbedingt. Der hohe Priester Hananias will ihm eine aufs Maul verpassen. Hananias ist der hohe Priester, wie hier steht. Die Geschichte sagt uns, dass Hananias ein Verbrecher war, ein Mafiosi. Der war für unsere Verhältnisse heute ein Multimillionär. Der hat das größte Geschäft überhaupt in ganz Jerusalem, vielleicht über die Grenzen von Jerusalem hinaus. Und zwar im Tempel. Und dass dies wahr ist, würde Jesus Handeln einfach bestätigen, als wir Jesus im Tempel sehen und wie er schimpft über das ganze System, inklusive Priester. Jesus wird drüber zornig. Was hat denn Hananias getrieben? Geschichte sagt uns, dass Hananias mit den Priestern zusammen beim Opfern den Leuten, die ja das Beste brachten, was sie hatten, an Lämmer und Ziegen und Tauben und alles andere, immer wieder Flecken, Stellen gefunden haben an den Tieren, wo sie behauptet haben, dass sie nicht rein sind. Also behauptet haben, die haben eine Behinderung. Und so ein Tier konnte man ja nicht opfern. Und die Priester waren hier in ein Geschäft mit Hananias und haben neben beiden Tiere, gesunde Tiere, in Anführungsstriche, vermittelt. Zu einem hohen Preis. So musste das ganze Volk immer wieder tief in die Tasche greifen und kassiert hat hauptsächlich Hananias. Hananias war also ein krummer Vogel. Er war ein Gesetzloser. Er hat das Gesetz nicht geachtet. Paulus sagt, ich habe ein reines Gewissen. Und ich denke, er spricht jetzt schon mit Hananias durch die Blume. Ich weiß, ich komme aus euren Kreisen. Ich kenne euch alle. Ich habe vor einiger Zeit mit jemandem gesessen, der wirklich tief aus dem Elend kommt. Und der hat mir nach vielen Jahren, ich kenne ihn schon viele Jahre, Dinge bekannt, die grausam waren. Grausam, er hatte Angst, mir überhaupt das zu sagen, was er gemacht hat. Sehr weit zurück in seine Vergangenheit. Dinge, die ich hier nicht wiederholen kann und auch nicht will. Aber ich saß da und ich denke, Wahnsinn. Und wenn ich dich jetzt angucke, Bruder, ich kann das nicht glauben, dass du das gemacht hast. Das ist ja schrecklich. Und dann habe ich innerlich eine Stimme gehört. Peter, wie war es denn mit dir? Genau das, was er gerade bekennt, hast du getrieben. Genau diese selben Dinge hast du getan. Und ich habe dann gedacht, Mann, ich habe vergessen, wo ich herkomme. Was ich für ein Mensch war. Paulus sitzt in einer ähnlichen Situation. Er kennt diese Männer. Er weiß, dass das krumme Vögel sind, dass sie selber dem Gesetz nicht halten, aber das ganze Volk ein Joch auferlegen, und das sagte auch Jesus, dass sie gar nicht tragen können. Sie fordern vom Volk Dinge, die sie gar nicht selber halten. Und der Führer des Ganzen hier ist der hohe Priester Hananias, der seine Leute, er hat ja seine Leute, Menschen wie Hananias machen sich die Hände nicht dreckig. Die haben ihre Leute, ausführende Organe. Selber meinen sie, sie hätten nichts damit zu tun, aber die haben ihre Leute, die die schmutzige Arbeit erledigen, und sie sagen, haut ihnen eine aufs Maul. Hananias ist ein krummer Vogel, der Geschäfte treibt, die eigentlich nur dem Volk unterdrücken. Zwei, er fordert von anderen Leuten, dass sie etwas tun, was gar nicht zugelassen ist. Vom Gesetz war es nicht erlaubt, irgendein Mensch auf den Mund zu hauen. Er dürfte lediglich, und hier hat er das Gesetz nochmal gebrochen, nach einer Verhandlung ihm schlagen lassen können auf dem Rücken. Auf dem Maul gar nicht und dann schon lange nicht ohne Verhandlung. Hier haben wir einen Mann, der seine Macht missbraucht. Er missbraucht es für seine Person. Wir haben Paulus, der uns in Römer Kapitel 7 und Vers 7 sagt, ich habe ein Verlangen gehabt, das ist eigentlich eine meiner Schwächen gewesen. Ich habe mich ausgestreckt nach Macht und Position. Der Hohepriester Hananias aber befahl denen, die um ihn standen, ihn auf den Mund zu schlagen. Da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Sitzt du da und richtest mich nach dem Gesetz und lässt mich schlagen gegen das Gesetz? Wir haben das in den letzten zwei Wochen mit den Teens das Thema gehabt. Wir müssen Achtung haben vor Menschen, aber wir müssen auch Mut haben. Wir müssen ehrlich und aufrichtig sein. Wir müssen uns dazu stellen können, was wir glauben. Wir dürfen uns nicht unter Druck setzen lassen von anderen und den Mund verbieten. In allem Respekt müssen wir den Mut haben und die Freiheit haben, das zu bekennen, woran wir glauben. Und hier ist Paulus ja mindestens mutig. Vielleicht ist er mehr als mutig. Er ist auch, ja, das, was er sagt, ist wahr, aber es ist sehr erniedrigend und beleidigend. Und er spricht hier mit den hohen Priestern. Paulus lässt sich provozieren durch Hananias Reden, Verhalten ihm gegenüber und sagt zu ihm, du weiß getünchte Wand oder getünchte Wand, auf Englisch steht weiß, es geht ja auch um weiß. Es geht hier letzten Endes das, was er sagt es, du Sack voller Knochen. Die weiß getünchte Wände sind die Gräber. Und die sind weiß getüncht gewesen, damit alle Menschen sie gesehen haben. Dann durch ein Grab oder eine Grabstätte hat man sich verunreinigt. Man musste einen Bogen drum malen. Und wer da zu dicht dran gegangen ist und sich verunreinigt hat, hat diese weiße Farbe, wo man die Gräber mit gestrichen hat, getragen und hat es dann gemerkt. Also, er sagt zu ihm, du Sack voller tote Knochen, du Grab. Du lebst, aber in dir ist der Tod. Aber die dabei standen, sprachen, schmähst du denn den hohen Priester Gottes? Und Paulus sprach, liebe Brüder, ich wusste es nicht, dass er der hohe Priester ist. Entweder haben wir hier einen Heuchler und das, was ich lese hier und das, was ich gelesen habe über Paulus, sagt mir, Paulus ist kein Heuchler, der lässt sich in den Mund nicht verbieten, der lässt es drauf ankommen, sogar dass er gesteinigt wird. Er wird gewarnt davor, geh nicht nach Jerusalem, denn wenn du nach Jerusalem gehst, wird dir Schlimmes passieren. Auf seinen ganzen Weg, angefangen in Griechenland schon, wird ihm gesagt, gehe nicht hin. Auch in Phönizien wird ihm gesagt, Paulus, wir warnen dich. Nach Jerusalem, das ist eine schlimme Sache. Wir ahnen das, da gibt es Ärger. Er geht. Also Paulus ist nicht feige gewesen. Warum sagt er denn hier, ich wusste es nicht, wenn er kein Heuchler ist? Lasst uns mal Galater aufschlagen. Und zwar, Ich glaube, dass wir da den Grund finden, warum Paulus hier keine Achtung gezeigt hat vor den hohen Priester. In Galater Kapitel 4 steht und Vers 6 einmal und dann lesen wir nochmal. Das ist so, dass die Galater Paulus so geliebt haben, dass sie bereit waren, alles herzugeben, um ihm zum Segen zu werden. Nicht nur Hab und Gut, sondern er sagt sogar, wo sind nun eure Seligpreisungen geblieben, eure Güte mir gegenüber, eure Barmherzigkeit und Liebe, wo sind nun eure Seligpreisung geblieben? Denn ich bezeuge euch, ihr hättet, wenn es möglich gewesen wäre, eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Man kann sagen, dieser Vers hier ist ein Zufall. Lasst uns mal Kapitel 6 und Vers 11 lesen. Er schreibt ihnen einen Brief und am Ende sagt er, 6,11, seht, mit wie großen Buchstaben ich euch schreibe, mit eigener Hand. Wer schreibt denn? Ich habe von meinem Papa mein Leben lang Briefe gekriegt. Seitdem ich mit 19 Jahren das Zuhause verlassen habe, ne, bis zum Alter von, ich weiß es nicht, so lange ist er noch nicht beim Herrn, mein Vater, aber der hat mir bestimmt 40 Jahre Briefe geschrieben. Und die Buchstaben wurden gerade am Ende größer und größer und größer. Mein Papa hatte nur ein Auge, trug ein Monokel, weil er ein Auge verloren hatte im Krieg. Und seine Buchstaben wurden größer und größer, sehr ordentlich, aber größer und größer. Warum? Weil er sie selber nicht sehen konnte. Man geht davon aus, und ich denke, dass es mehr als eine Vermutung ist. Warum reißt sich dann, warum sagt er sowas? Ihr hättet sogar eure Augen euch aus dem Gesicht gerissen, um sie mir zu geben. Warum? Ich habe einen Sohn, der ist krank, sehr krank. Ich würde ihm so gern mein Herz geben. Wenn es ging, wenn es notwendig, wenn es ihm helfen würde, würde ich ihm mein Herz geben. Paulus hat einen Dorn im Fleisch, das wissen wir. Was war dieser Dorn? Ich glaube, an dem Brief in Galater wird es ziemlich deutlich, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit so gewesen ist, dass er schlecht, sehr schlecht sehen konnte, sogar vielleicht blind war. Wir wissen es nicht genau. Wieder zurück zur Apostelgeschichte. Er sagt hier, liebe Bruder, ich wusste es nicht. Paulus konnte nicht richtig gucken. Und er saß hier mit seinen Brüdern zusammen und es war sicherlich sehr bewegt, das Gespräch. Und da hat eine das Wort übernommen und darauf reagiert. Er wusste aber nicht, dass es der hohe Priester ist. Und entschuldigt sich gleich an Ort und Stelle. Hier steht, und Paulus sprach, liebe Brüder, ich wusste es nicht, dass er der hohe Priester ist. Denn es steht geschrieben, den Obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Er nimmt das Gesetz und stellt sich dem Gesetz und sagt, hier habe ich es überzogen. Ich bin mutig, aber Mut sollte man nicht mit Respektlosigkeit verwechseln. Das ist nicht gleichzustellen mit Respektlosigkeit. Und der Hananias ist zwar ein Verbrecher, aber er hat ein Amt. Lass uns mal Römer Kapitel 13 aufschlagen. die ersten zwei Verse. Ich bin schon im Korinther gewesen, ich denke, das ist es doch nicht, mit Menschenzungen. Also Römer 13. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, dieses von Gott angeordnet. Obrigkeit, das sind Ämter. Innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Kirche oder außerhalb in der Politik. Beamten haben ein Amt. Wir sollen Beamter, Könige, Ordnungshüter, Lehrer in der Schule achten. Warum? Weil sie ein von Gott gegebenes Amt haben. Logischerweise, wenn ich das Amt, was ihnen gegeben worden ist, dann hier steht, alle Ämter sind gegeben, dann missachte ich Gott. Denn Gott hat das Amt gegeben. Wir finden sehr schnell eine Entschuldigung, eine Ausrede. Das soll nicht mal, ne? Warum? Das ist doch ein Halunke. Den kann ich nicht respektieren. Wir haben das Problem auch in dem Gebot, das erste Gebot mit dem Segen. Ehret, achtet eure Eltern. Ist es von Gott gegeben, dass sie eure Eltern sind? Wir achten sie, weil Gott sie uns als Eltern gegeben hat. Egal wie sie sind. Und Paulus versteht das. Und weil es göttliche Ordnung ist, obwohl er ein Verbrecher und ein Halunke ist, achtet er ihm. Warum? Weil Gott ihm hingestellt hat als Hohepriester innerhalb des Sanhedrins. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widersteht der Anordnung Gottes. Die ihn aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Wir verfluchen uns selber. Wir machen uns selber das Leben schwer, wenn wir Menschen in Verantwortung nicht achten. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten, wegen guter, sondern wegen böser Werke. Ich habe früher Angst vor der Polizei gehabt. Fürchterliche Angst. Weil ich verwickelt war in gesetzwidrige Dinge. Tag und besonders nachts. Und wo die Polizei bei mir zu Hause vorbeiging, sah ich das vom Balkon, da ging mir schon die Muffe, ich habe mich schon versteckt. Die brauchten nicht einmal bei uns anzuhalten vor der Haustür. Nur die Sirene hat mir schon Angst gemacht. Warum? Ich hatte, wieder zurück zu Paulus Gewissen, ich hatte ein schlechtes Gewissen. Wenn ich nichts Böses getan habe, dann brauche ich doch keine Angst vor der Polizei zu haben. Da kann ich freundlich sein zu der Polizei. Da kann ich Gott danken für die Polizei. Also, Paulus hier, es ist eine kleine Sache, aber ich denke, es ist eine zentrale Sache in den Wesen und Charakter Paulus. Und gerade mittendrin, in dieser Zeit der Anfechtung, am Ende seines Lebens, sieht man seine Lebensqualität. Hier ist ein Mann von Autorität, ein Mann mit göttlicher Autorität. Hier haben wir ein frommer Spinner, ein religiöser Priester, der eigentlich ein Verbrecher ist. Und der Mann Gottes fügt sich die Ordnung. Das ist für mich Qualität, Lebensqualität. Das ist wahre Demut vor Gott. Das ist ein gebrochenes Herz. Paulus ist stark, aber in Tiefen seines Herzens fügt er sich seinen Herrn und die Ordnung Gottes. Und Paulus sprach, liebe Brüder, ich wusste es nicht, dass er der hohe Priester ist. Denn es steht geschrieben, den Obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Also keine dumme Ausrede, sondern das, was viele Ausleger und Historiker uns sagen, Paulus hatte mit ziemlicher Sicherheit Probleme. Er konnte nicht richtig gucken. Als aber Paulus erkannte, dass ein Teil der Sadduzäer war und andere Teile Pharisäer, rief er im Rat, hier kommt seine Weisheit zum Zuge. Er kann sich beherrschen, er ist mutig, aber er kann sich beherrschen und kann sich demütig halten, er kann sich fügen und dennoch geht ihm nicht die Muffe, er verliert nicht Mut, er verliert innerlich nicht die Ausgeglichenheit, diese Sicherheit, diese Ruhe vor Gott, er behält seinen Verstand. Er bricht nicht in sich zusammen, weil er gerade etwas falsch getan hat, ohne es zu wissen. Wir wissen ja, wie es ist. Wir blamieren uns auf irgendeine Weise und dann verlieren wir die Gewalt über unsere Gedanken und Gefühle und sind zu nichts mehr in der Lage, oder? Das kenne ich, oft bei mir. Aber hier hat Paulus sein Leben trotz seines Versagens immer noch im Griff. Er bringt es sofort in Ordnung und dann reagiert er mit Weisheit und in solch eine Überlegenheit vor diesen Männern, die ihn ja gerade angegriffen haben. Das ist ja hier eine Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis, zwischen Christentum und Religion. Das ist eine nicht nur eine Situation, wo ein paar Männer, die irgendwo böse drauf sind, sich gegenüberstehen, sondern hier findet eine geistliche Auseinandersetzung statt und Paulus bleibt ruhig und kann klar denken und weil er klar denken und ruhig denken kann, empfängt er von Gott Weisheit. Paulus ist ein Fuchs. Das Wort Gottes sagt, sei klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Das ist Paulus hier. Er ist nicht falsch, das ist kein Heuchler. Er stellt die Sache klar, aber er bleibt klug und weise. Guckt mal, er sagt, ihr Männer, liebe Brüder, ich bin ein Pharisäer. Er merkt, hier sind Sadduzäer und Pharisäer. Priester und Schriftgelehrte aus beide Sekten, Sektionen oder Sekten. Und zwar die Sadduzäer haben nicht geglaubt, das ist eine Auferstehung, ein Leben nach dem Tod, das waren Materialisten. Sie glaubten nur an das, was sie gesehen haben. Der Pharisäer glaubte an ein Leben nach dem Tod. Er glaubte an eine Auferstehung. Er glaubte an eine unsichtbare Welt. Die waren keine Materialisten. Die waren Paulus näher. Okay, also ihr Männer, liebe Brüder, ich bin ein Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern. Ich werde angeklagt um der Hoffnung, Pharisäer, um der Hoffnung, die ich habe als Christ und ihr habt als Pharisäer, nämlich nach einem Leben nach dem Tod, okay? Ich werde angeklagt um der Hoffnung und um der Auferstehung der Toten willen. Und so hat er die Sache da mittendrin gespalten. Sie waren alle gegen ihn. Jetzt hat er das geschafft, dass sie gegeneinander sind. Und nicht mehr in der Lage, als eine Einheit einen Beschluss zu fassen ihm gegenüber. Ist das nicht stark? Weisheit Gottes, wie Salomo. Dieselbe Weisheit. Ich werde angeklagt. Die Anklage ist eine theologische Frage, Geschwister, sagt er, oder Brüder. Und um der Auferstehung der Toten willen. Als er aber das sagte, entstand Zwietracht zwischen Pharisäern und Sadduzäern. Und die Versammlung spaltete sich. Das können wir sehen. Ich sage das nur. Macht die Zeitung auf. Schaut mal weltweit. Die Auseinandersetzung, die wir gehabt haben in den letzten Wochen. Die Aggressionen sind verständlich. Ich finde es total unweise. Da hat dieser arme Mann provoziert. Er hat das nicht durchdacht. Er hat sich da irgendwas hingemalt, ne? Und die haben das in der Zeitung veröffentlicht. Das war dumm. Was haben wir denn davon? Gar nichts. Wir sind nicht gegen irgendwas. Wir sind, ne, als Christen zum Beispiel, ist ja kein Christ gewesen, für Jesus. Wir haben eine Botschaft des Friedens, der Freude. Aber er hat da genau reingepiekst und plötzlich sind diejenigen, die vor einigen Wochen gegeneinander waren. Schaut doch mal euch doch die Länder an. Irak. Die schlagen sich doch selber die Köpfe ein. Auf die größten religiösen Veranstaltungen trampeln sich gegenseitig tot. Wisst ihr, das ist auch bei mir tief in meinem Herzen. Und ich habe das gesehen auch in dieser Gemeinde. Man kann eins sein in dem, dass man jemands Feind ist. Gemeinsam hat man einen Feind und den will man fertig machen. Und die Eintracht und die Einheit, die dahinter steht, ist in einen Hass gegenüber jemand anders. Und so sollten wir nie sein. Die Einheit und die Eintracht, die wir haben, ist in der Friede und die Liebe Gottes. Da, wo wir noch eine Meile gehen mit denjenigen, die uns zwingen. Und hier praktiziert Paulus das in aller Weisheit. Und keiner will ihm was, sondern jetzt wollen sie sich gegenseitig fertig machen. Denn die Sadduzäer sagten, es gebe keine Auferstehung, noch Engel und Geister, die Pharisäer aber lehren beides. Es entstand aber ein großes Geschrei und einige Schriftgelehrte von der Partei der Pharisäer standen auf, stritten und sprachen, wir finden nichts Böses an diesen Menschen, vielleicht hat ein Geist oder ein Engel mit ihm geredet. Als aber die Zwietracht groß wurde, befürchtete der Oberst, also unser Oberst der Abteilung, Paulus ja bereits schon geschützt hat, sie konnten Paulus zerreißen und ließen Soldaten hinabgehen und Paulus ihnen entreißen und in den Burg führen. Diese Burg, wo Paulus, da sagen uns die Historiker, Bibelausleger, diese Burg, da ist kein Gefängnis, sondern das ist ein Palast gewesen. Und das war ein Palast, das Ausschau hatte auf das Mittelmeer. Er wird herausgerissen hier aus dieser Situation, wo er getötet und vernichtet werden soll, denn das war die Absicht, und er wird von den Feinden Israels geschützt, der Oberst und seine Soldaten. Und in der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei getrost. Mittendrin in diese schwere Phase seines Lebens, da wo er offensichtlich keinen Erfolg hat, wo ihm nichts, aber auch nichts gelingt, und das ist normal, ein Mann Gottes, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, der Apostel aller Aposteln, erlebt von Tag zu Tag nur Niederlagen. Er rutscht von einem Problem ins andere. Und was tut Gott? Er sieht es. Er sieht seinen Diener, taucht ab und sagt, hey Paulus, mach dir keine Sorgen. Ich bin da, ich sehe die Situation. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Dir wird nichts passieren. Heute nicht, morgen nicht, übern. Du wirst nach Rom kommen Und solange ich dich brauche, wirst du leben. Und das wird er eigentlich hier ganz deutlich. Wir machen jetzt drei Sprünge hier durch die kommenden Verse, weil die Zeit fortgeschritten ist. Als es aber Tag wurde, rotteten sich einige Juden zusammen und verschworen sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus getötet hätten. Die müssen schlank geworden sein. 40 oder über 40. Ne? Es waren aber mehr als 40, die diese Verschwörung machten. Die sahen bestimmt wie unsere Models aus. Nur noch Knochen. Die gingen zu den hohen Priestern und Ältesten und sprachen, wir haben uns durch ein Eid gebunden, nicht zu essen, bis wir Paulus getötet haben. So wirkt nun ihr mit dem Hohen Rat bei den Oberst darauf hin, dass er ihn zu euch herunterführen lässt, als wolltet ihr ihn gegenüber verhören. Wir aber sind bereit, ihn zu töten, ehe er vor euch kommt. Hier sehen wir Gott. Gott hat gesagt, ich werde euch bewahren, jetzt sehen wir das. Als aber der Sohn der Schwester des Paulus von dem Anschlag hörte, ging er und kam in die Burg und berichtete es Paulus. Ist das nicht heftig? Ein kleiner Mann, ohne jeglichen Bedeutung, taucht plötzlich auf. Jemand, der verwandt ist mit Paulus und greift ein. Das hier sehen wir, das ist die Gnade Gottes. Die Verse, die könnt ihr, die kommenden Verse dann zu Hause lesen. Das ist so, dass der Oberst das hört. Er nimmt diesen jungen Mann bei der Hand sogar und sagt, erzähl mir, was du hast. Was wollen die mit Paulus machen? Es steht, glaube ich, da in Vers 18 und 19. Da nahm ihn der Oberst bei der Hand und führte ihn beiseite und fragte ihn, was ist, dass du mir zu sagen hast? Die Gnade Gottes, Gott bewahrt ihn. Trotz allem, trotzdem, dass er provoziert hat, trotzdem, dass er vielleicht auch leichtsinnig gewesen ist, trotzdem, dass er geschwächt ist, durch dem, dass er nicht richtig gucken kann, trotzdem, dass er alt ist, trotzdem, dass er letzten Endes am Ende seiner Karriere ist, lässt Gott ihn nicht in Stich. Er spricht selber, stellt ihn jemand zur Seite und jetzt lasst uns lesen in Vers 23. Und der Oberst rief zwei Hauptleute zu sich und sprach, rüstet 200 Soldaten, dass sie nach Caesarea ziehen, und 70 Reiter und 200 Schützen für die dritte Stunde der Nacht. Also hier kommen 470 Soldaten an und bringen ihn in der Nacht weg aus Jerusalem. Meiner Ansicht nach ist das irgendwo nach Caesarea, oder ist es an der Küste? Ja doch, Caesarea, an der Küste. Hier haben wir Paulus in den letzten Wochen, Monate seines Lebens, mittendrin in schwere Zeiten. Gott stellt sich zu ihm, Gott tröstet ihn, macht ihn Mut, sagt dir, dir kann nichts passieren. Er stellt ihm Menschen zur Seite, aus seinen Volkfreunden, und er schützt ihn durch die römische Armee. Bei nachts hat er eine Begleitung von 470 Soldaten. Also, wenn die Römer das gemacht haben, die müssen gewusst haben, wie gefährlich diese Pharisäer und Sadduzäer waren, oder? Von nichts kommt nichts. Und diese Männer waren brutal. Das waren besessene religiöse Menschen. Und aus diesem Grund, wie gesagt, hat Jesus sich so begegnet, wie er sie begegnet hat im Tempel. Deswegen hat er sie immer wieder bloßgestellt. Und Gott schützt den Paulus vor diesen reisenden Wölfe werden die genannt. Menschen, die die Wahrheit verdrehen, Menschen, die ihre Macht missbrauchen. Wir brauchen sie nicht zu fürchten. Denn Gott ist bei uns, und das ist so wichtig, dass wir das wissen, dass wir einfach Menschen so begegnen können wie Paulus auf der Straße. Warum sollen wir uns das Leben mies machen lassen von Angst? Warum sollen wir uns als Träger der frohen Botschaft durch Angst alle Gaben, die Gott uns gegeben hat, das Evangelium zu verkündigen, mittendrin in einer Zeit, die unheimlich schwer ist, wo unsere Politiker Angst haben? Man kann das in der Presse sehen, du kannst es auch ganz besonders bei Talkshows sehen, wie viel Angst Menschen haben. Die sagen nicht das, was sie denken, die tun es wirklich nicht. Die haben Angst, wenn sie das sagen, was sie eigentlich denken und glauben, dass jemand ihnen etwas tut. Sie persönlich, ihre Familien und ganze Länder. Und ich danke wirklich dafür und wieder zurück. Sie ist ein Mensch mit einem Amt. Angie ist nur ein Mensch. Wisst ihr aber, was ich empfinde? Sie hat Charakter und sie zeigt Charakter. Und das bewegt mich. Und plötzlich in diesem Land wird ganz anders geredet. Wisst ihr, worüber anders geredet wird? Über da, wo das Herd der ganzen Probleme ist. Israel. In der Presse, in den Medien, überall im Fernsehen hört man andere Stimmen. Es ist nicht nur pro Palästina. Wir haben eine Regierung, die auch den Mut haben, zu sagen, Israel hat einen Platz und wir lassen nicht zu, dass Israel verdrängt wird. Das ist so wichtig. Wisst ihr, dieses ganze Spiel mit der Angst, wir rauben uns den Segen. Wir müssen Mut haben, uns zu Israel zu stellen. Warum? Weil Israel gut ist und die anderen böse? Nein. Das sehen wir doch hier. Gerade wie die orthodoxen Juden sind, wie die Priester. Nee, nicht weil sie gut sind, weil Gott sie dahingestellt hat. Und dass ihr Platz ist. Und weil wir dieses Volk, dieses kleine, arme Haufen, du armes, kleines Haufen heißt das? Häuflein Israel. Wollen wir sie in Stich lassen, nur weil Menschen uns bedrohen und weil andere Menschen anders denken darüber? Das waren ja Jesus' Worte am Ende, als die Jünger unter Druck waren. Die waren alle weggelaufen. Er sagt zu seinen Jüngern, wollt ihr mich jetzt auch noch in Stich lassen, ihr 12? Wir haben nichts zu verlieren. Er hat gesagt, er wird uns bewahren mittendrin in dem Ganzen. Er wird uns nicht loslassen. Er wird uns behüten und begleiten. Und er stellt immer wieder Menschen. Und das hat die Urchristengemeinde erlebt. Gerade in der Verfolgung haben die das gemerkt. Wie Gott überall Menschen ihnen zur Seite gestellt. Das haben auch die Juden hier im Holocaust erlebt. In unserem Land, hier in Deutschland. Gott war da, mittendrin in den Ganzen. Gott lässt uns nicht in Stich. Wir wollen doch nicht sein Volk in Stich lassen, oder? Wir wollen sie lieben und sie segnen und wir wollen alle die Länder drumherum segnen und ihnen Gutes tun, die frohe Botschaft bringen. Wenn Zwang da ist, wollen wir es nicht mit Zwang beantworten, sondern wir gehen dann eben eine Meile mit, innerlich auch mit einem Mensch, der voll drauf ist, brutal drauf, frech ist, intolerant, gesetzlich. Wir gehen einfach in aller Ruhe und Frieden noch eine Meile mit ihm mit. Das liegt mir nicht, das ist nicht mein Wesen. Aber ich weiß ganz genau, dass Jesus so war. Denn er hat sich aufs Maul hauen lassen und hat nichts gesagt, oder? Und gar nicht aufgetan. Das ist eins drauf bei Paulus. Paulus hat die Fassung verloren. Er hat sich dann gefügt, aber Jesus hat nicht einmal, niemals die Fassung verloren. Er blieb mittendrin in diesem Hexenkessel, blieb er so ruhig. Er hat überhaupt gar nicht an sich gesagt, keine Angst um seine eigene Person. Als er sein Leben gab, woran dachte er? An dich und an mich. Machte sich keine Sorgen. Warum? Weil er wusste, mein Vater sorgt für mich. Warum soll ich mir Sorgen machen? In diese Welt, wie gesagt, die sich so viele Sorgen macht, lasst uns nicht auf die Signale, die von außen herkommen, hören, sondern lasst uns vom Wort ausgehen. Und unsere islamische Brüder, das sind sie ja auch, im menschlichen Sinn. Wir haben alle denselben Vater und dieselbe Mutter. Das sind unsere islamische Geschwister im menschlichen Sinn. Und die Bibel lehrt das und spricht darüber. Wir sind alle Brüder und Schwestern hier auf dieser Welt. Wir dürfen uns davon Widersacher nicht irgendwie das Herz sauer machen lassen. Weder Angst noch Negatives, was uns innerlich selber zerstört, sondern wir müssen lernen zu segnen, wie Jesus gesegnet hat, alle Menschen und unsere Feinde sogar zu speisen. Wisst ihr, was das ist? Ein Zeichen der Überlegenheit. Ich mache jemanden stark. Essen ist ja, um stark zu machen, oder? Wenn ich schlapp bin, dann esse ich. Ich speise meinen Feind. Was mache ich? Ich mache ihn stark. Warum? Weil mir nichts passieren kann. Haben wir so ein Vertrauen? Und es ist eine Herausforderung für uns in unseren Schulen, als Schulkinder, in der Uni, bei der Arbeit, unseren Nachbarn, unser islamischen Nachbarn. Wie reagieren wir? Lassen wir uns hier treiben von all diesem Hass? Nein. Klopfen wir an und sagen, hier, wir laden dich einmal zum Abendbrot. Warum kommst du nicht rüber mit deiner Familie? Das ist für mich nicht feige, das ist Mut. Das ist das, was Paulus tat. Das war seine Haltung. Jesus, wir danken dir dafür, dass als du angegriffen wurdest, dass du dich selbst gar nicht verteidigt hast. Du hast dein Leben gegeben. Als der Zeitpunkt dran war, warst du bereit, den Kelch zu nehmen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst. Dein Kelch können wir nicht nehmen, aber wir können den Kelch nehmen, den uns zugeteilt ist. Die Bereitschaft, dir nachzufolgen, dir gehorsam zu sein und vor allen Dingen, Jesus, dir zu vertrauen, dass wenn wir in deiner Ordnung wandeln, dass du uns nie im Stich lässt. Und wir danken dir, Jesus, für Israel. Wir danken dir für dein Volk, wir danken dir für Jerusalem und wir danken dir, dass du dein Volk umgibst und schützt. Und wir danken dir für die Völker drumherum, die arabischen Völker. Wir bitten dich, dass du sie segnest, Jesus. Und wir bitten dich, dass du dieser Gewalt und Hass ein Ende bringst. Wir danken dir, dass der Tag kommt, wo nicht mehr geschrien wird, wo nicht mehr geweint wird, wo es keine Gefahr mehr gibt. Bitten dich aber, Jesus, dass bis dahin wir uns verhalten, wie du dich verhalten hättest in unserer Situation. Und wir wissen in unser Herzen, was gut und richtig ist. Herr, hilf du uns dazu, dir zu vertrauen, mutig zu sein, ruhig zu sein, und Menschen zu lieben und sie lieben als Menschen ohne Vorurteile. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, auch zu vergeben. Zu vergeben diejenigen, die uns Böses tun.
und Böses über uns reden. Und wir bitten dich, dass du uns vergibst, dass wir als sogenannte christliche Welt so versagt haben und letzten Endes etwas darstellen, was viele Kulturen hassen, die Coca-Cola-Gesellschaft, Charakterlosigkeit, Unreinheit, Unordnung. Wir bitten dich, dass wir lernen, das zu lieben, was gut und richtig ist, und danach zu handeln. Wir danken dir, Herr, dass in dir Friede, Ruhe und Hoffnung ist. Amen.